people.
עם אחד.
Only one love. Let's hold hands and stand as one for the sake of peace.
Shalom.
Shalom.
Salam.
Radio Shalom, eine Sendung über jüdisches Leben in Thüringen und aller Welt. Informationen zu Veranstaltungen, Büchern und Filmen, Reportagen, Interviews und viel Musik.
איך גן עדן הפך לגהנום, איך שלום הפך להיות מחלף באיילון. אני נושא את הידיים לאלוהים בשמיים. המציאות שפה הפכה להיות חלום בלהות. עוד זולגות הדמעות וכבר עוברים הלאה. מלחמות בין האנשים שלא רואים הלאה. חושבים שנלחמים בשם אלוהים.
Jeden vierten Donnerstag im Monat von 17 bis 18 Uhr. Radio Shalom bei Radio Frei.
שלושת הדתות הכי גדולות באות מכאן, ובמקום שנהפוך אותו גן עדן עלי אדמה. מה הופכים אותו לשדה מלחמות? די, מספיק לראות, בוא נתחיל להאזין. ואת הנוער במסר הנכון להזין. תבין, במילה אחת חבוי הפתרון. סלאם, פיס, שלום, וזה נכון.
Willkommen zur Januar-Ausgabe von Radio Shalom. Am Mikrofon ist Lutz Balzer. Chanukka, Weihnachten und der bürgerliche Jahreswechsel liegen hinter uns und doch ist im jüdischen Kalender schon wieder ein Neujahrsfest angezeigt. Am 2. Februar feiern wir das Neujahrsfest der Bäume. Darüber werden wir gleich sprechen. Am 27. Januar begehen wir den Holocaust-Gedenktag, denn an diesem Tag im Jahre 1945 wurde das größte Vernichtungslager der Nazis in Auschwitz befreit. Ein weiteres Thema ist das Jüdische Museum in Basel, das in neuer Form eröffnet wurde. In der Bücherecke stelle ich den Roman »Die Netanyahus« von Joshua Cohen vor, sowie den Erlebnisbericht von Eli Sharabi »491 Tage in den Tunneln der Hamas«. Kantor Milan Andic wird uns seine Gedanken zum ersten Abschnitt aus dem zweiten Buch der Tora mitteilen und ein kleiner Ausblick auf die kommenden jüdisch-israelischen Kulturtage im März sei mir auch schon erlaubt. Musikalisch feiern wir jetzt das Neujahrsfest der Bäume auf Jiddisch mit Viktor Beresinski.
Rochalen, weil ich geben Sorelen, weil ich geben Havalen, die Nasen im Jahr. Nein, mein lieber Schimale, such nicht keine Mädele, gib für ich die Mandele, siehst doch, du bist schwach. Du bist schwach, du bist schwach, ich sei und der Fardi Weimer. Du bist schwach, du bist schwach. Du bist schwach, los ich freien jeder einer. Du bist schwach, du bist schwach, sie ist gekommen, du bist schwach. Du bist schwach,
Sunale, gut euch der ne Schumale, freilich euch von Herzele, wir sind Breckimann. Tanzen junge Fissale, stellen schöne Trittele, singen alle Kinderle, heint ist du bist schwach. Du bist schwach, du bist schwach, Isai und der Fardi Beimer, du bist schwach, du bist schwach. Du bist schwach, du bist schwach, los ich freien jeder einer. Du bist schwach, sie ist gekommen, du bist schwach. Du bist schwach, du bist schwach, ich sei unter Fardi Beimer. Du bist schwach, du bist schwach. Du bist schwach, du bist schwach, los ich freien jeder einer. Du bist schwach, sie ist gekommen, du bist schwach.
Obwohl Juden im religiösen Sinne am 1. Januar nicht das neue Jahr feiern, gibt es auch im Judentum ein Neujahrsfest zu feiern, nämlich das Neujahrsfest der Bäume, Tu Bishvat. Der jüdische Kalender ist ein Mondkalender und verschiebt sich deshalb von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr feiern wir am 2. Februar Tu Bishvat, denn auf diesen Tag fällt der 15. Tag des jüdischen Monats Schewat. Tu bedeutet hier die Zahl 15, da jeder hebräische Buchstabe einen Zahlenwert hat, womit wir auch gleich geklärt hätten, was Tu Bishvat bedeutet. Der Feiertag geht auf eine Anordnung aus der Tora zurück, wo den Israeliten geboten wird, wenn ihr in das Land kommt, sollt ihr allerlei Bäume pflanzen. Dieser Termin markiert das Ende der Regenzeit und damit den Beginn der idealen Pflanzperiode in Israel. Es ist verboten, Früchte von neu gepflanzten Bäumen, die noch keine 3 Jahre alt sind, zu genießen. Tu Bishvat zeigt das Ende des Winters an und symbolisiert das Blühen Israels, seine Besiedlung, die Schönheit der Natur und die guten Früchte, die die Erde hervorbringt. Bevor ich auf die Früchte und Gebräuche zu Tu Bishvat eingehe, hören wir eine neue Version des bekannten Liedes Mayim, Wasser, denn das ist notwendig, damit überhaupt etwas wächst. Es singt Dan Nichols.
Du schafft der Main des Sasson, wie meine Yeshua. Du schafft der Main des Sasson. Neha Yeshua, who shot them in this hassle. Me, my Neha Yeshua, who shot them in this hassle. Me, my Neha Yeshua.
Tu Bishvat ist das Neujahrsfest der Bäume im jüdischen Kalender und es weist auf die Naturverbundenheit des jüdischen Volkes hin. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Tradition, an diesem Tag möglichst 15 Früchte, die an das Land Israel erinnern, zusammenzustellen und zu verzehren. Insbesondere jedoch die 7 Arten, mit denen das Land gesegnet war. Das sind Weintrauben, Oliven, Granatäpfel, Nüsse, Feigen, Datteln und Getreide. Vorausgesetzt, dass es kein Schmittajahr ist, in dem jede Feldarbeit verboten ist, machen Kinder und Schüler einen Ausflug in die Natur und pflanzen Bäume an. Zur Erklärung, das Schmittajahr geht auf ein biblisches Gebot zurück, dass die Natur sich nach 6 Jahren erholen soll, also gibt es alle 7 Jahre ein solches Jahr. Motti Ilowitz singt in seinem Lied vom Neujahrsfest der Bäume und den 7 Arten auf Jiddisch Rosh Hashanah fahr die Bäume.
Alle Weisen, der Herzer und Heizen, auf Frost nimmt darin alle Heimer. Verschäumer ei Teure an alten Säure, es is Rosh Hashanah fahr de Heimer. In Drosten Schnei is bitter wie Asaies, Schwatt in em 15. Steime. Mir zeigen in Teitlen mit Warmkeit und Keitlen, es is Rosh Hashanah fahr de Beine. Chitu se oiru Einu Rimoin Zayis Sheimet it hosh Weizelech Gerstelech Trogen Fagen Milgrom Eilbirten In Teitlen Me meit Der Fenäuven Die ins Licht Mir gleibet, mir größe in kleine, kümmern mit der Teine, wenn is Rosh Hashanah fahr de Beine. Moschiach soll kümmern, sehn scho in dem Zimmern, nemmen finnen Bäum alles jahr. Rosh Hashanah fahr de Beine. Chitu ze oiru geifen te einu Rimoin zayis sheimen idvosh Weizelich in gerstelich Trobelich in fang Milgrom Thank you.
Ich möchte noch eine weitere Besonderheit zum Neujahrsfest der Bäume erwähnen. Aus diesem Anlass wird nämlich gern, ähnlich dem Pesach-Seder, auch ein Seder, also eine Mahlzeit nach einer besonderen Ordnung, abgehalten. Auf dem Tisch stehen roter und weißer Wein oder Traubensaft sowie 4 Teller mit den schon erwähnten Früchten. Zuerst segnet man ein Glas Weißwein, welcher den Winter symbolisiert, wenn die Natur schläft. Man isst vom ersten Teller Früchte, deren Schale man nicht essen kann, zum Beispiel Nüsse oder Granatäpfel. Das zweite Glas, ebenfalls mit Weißwein, wird aber mit Rotwein etwas eingefärbt. Das zeigt, dass sich die Natur etwas verändert. Der Frühling beginnt und die Landschaft verwandelt sich in ein Blumenmeer. Nun essen wir vom zweiten Teller die Früchte mit Kern. Pfirsiche, Pflaumen, Avocados, Oliven und Datteln. Das dritte Glas Wein färben wir noch mehr mit Rotwein ein, denn es symbolisiert den Sommer. Jetzt essen wir Früchte, die man gänzlich essen kann, Trauben, Feigen, Äpfel und Erdbeeren. Das vierte Glas ist tiefrot und symbolisiert den Herbst. Auf dem Teller liegen Samen, mit denen wir das Gebot des Pflanzens erfüllen. Und gepflanzt wird fleißig zu Tupischwat. Vor allem die Kinder ziehen in Gruppen in die Natur und pflanzen kleine Bäume, denn in Israel beginnt jetzt der Frühling. Hier müssen wir allerdings noch etwas warten. Wer aber trotzdem schon jetzt ein oder mehrere Bäumchen pflanzen möchte, und das sogar in Israel, kann das mit einer Spende an den jüdischen Nationalfonds Keren Kayemet Le-Israel, kurz KKL, tun. Bei uns geht es jetzt etwas rockig weiter mit der Band Schlock Rock und Tu Bishvat.
Schwarz, schwarz, schwarz. Du bist schwarz, schwarz, schwarz. It's Rosh Hashanah for the trees. It's du bist schwarz, schwarz, schwarz. Say Shecheyanu, if you please, on du bist schwarz, schwarz, schwarz. Schwat, schwat. Du bist schwat, schwat, schwat. Fig dates and raisins, the land we're praising. Du bist schwat, schwat, schwat. A pomegranate, Israel's our magnet. Du bist schwat, schwat, schwat. Du bist schwarz, schwarz, schwarz. Sora, Geffen, Tena, Rimo, Sechemen, Dvash. Du bist schwat, schwat, schwat. 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 Hit it, boy! Thank you.
with a rum bum bum bum. With a rum bum bum bum. Du bist schwat, schwat, schwat. 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 Bore, bore, puriha aids. Bore, bore, puriha aids. Bore, bore, puriha aids. Bore, bore, puriha aids. Du bist schwat, schwat, schwat. Du bist schwat, schwat, schwat. Du bist schwat, schwat, schwat. Du bist schwat, schwat, schwat.
Vor kurzem wurde in der allwöchentlichen Tora-Lesung das zweite Buch Moses begonnen. Es handelt vor allem von Moses und beginnt natürlich mit seiner Geburt. Der Kantor der jüdischen Landesgemeinde Thüringen, Milan Antic, hat dazu eine interessante Auslegung aus dem Midrasch vorgetragen. Das ist eine Sammlung von Erzählungen ergänzend zur Tora, die diese ausschmücken und vertiefen.
Wir fangen heute ein neues Buch an, das zweite Buch Moses Shemot. Das Hauptthema unserer Parascha ist die Geburt von Moses, dem größten Anführer des jüdischen Volkes. Am Anfang der Geschichte geschieht etwas Erstaunliches, das im Text selbst nur angedeutet wird, aber von unseren Chachamim ausführlich erklärt wird. Als der Pharao befiehlt, alle neugeborenen jüdischen Jungen in den Nil zu werfen, trifft Amram, der Gadol Hador, der Anführer seiner Generation und Vater von Moses, eine Entscheidung. Er trennt sich von seiner Frau Jochebed. Wenn Kinder ohnehin getötet werden, so sei seine Überlegung, dann ist es besser, gar keine mehr zu bekommen. Viele folgen seinem Beispiel. Und genau hier geschieht etwas Entscheidendes. Seine Tochter Miriam tritt vor ihn und sagt: Dein Beschluss ist schlimmer als die des Pharaos, denn der Pharao hat nur die Jungen verurteilt. Du aber verhinderst auch das Leben der Mädchen. Der Pharao handelt in dieser Welt, du nimmst der kommenden Welt die Zukunft. Diese Worte treffen Amram hart und er holt Jochebed zurück. Und wieder folgen ihm viele. Warum ist dieser Moment so entscheidend? Weil Amrams ursprüngliche Entscheidung logisch war, aber nicht jüdisch. Sie war verständlich, bedeutete aber Kapitulation. In dem Moment, wo selbst die Gerechten kapitulieren, hat der Pharao gewonnen, und zwar ganz ohne weitere Gewalt. Die Trennung war ein Zeichen der Hoffnungslosigkeit, das Zurückholen von Jochebed, der erste Akt des Widerstandes. Amram sagt damit, wir lassen uns nicht vom Pharao definieren. Wir lassen uns nicht von Angst trennen. Wir bauen Zukunft, auch wenn wir sie noch nicht sehen. Aus dieser Entscheidung wird Moses geboren. Nicht, weil das Leid endet, sondern weil jemand den Mut hat, trotz Leid in Hoffnung zu leben. Und genau hier liegt auch die Lehre für uns heute. Auch wir leben in einer Welt voller Unsicherheit. Wir haben Ängste, Krisen und Sorgen. Auch wir treffen Entscheidungen, die scheinbar vernünftig sind und uns schützen sollen. Aber manchmal eben auf Kosten von Hoffnung oder der Zukunft. Parashat Shemot lehrt uns, jüdisches Leben wird nicht durch Angst bewahrt, sondern durch den Mut, trotzdem weiterzugehen. Manchmal bedeutet das, Verantwortung zu übernehmen, obwohl der Ausgang unklar ist. Manchmal bedeutet es, Beziehungen nicht aufzugeben, obwohl es schwierig ist. Und manchmal bedeutet es, an Werten festzuhalten, auch wenn die Welt etwas anderes nahelegt. Amram lehrt uns, dass Größe nicht darin liegt, niemals Fehler zu machen, sondern darin, bereit zu sein, umzukehren. Und Miriam lehrt uns, dass selbst eine einzelne Stimme, auch eine scheinbar schwache, eine ganze Generation verändern kann. So beginnt Erlösung damals wie heute. Nicht mit großen Zeichen und Wundern, sondern mit kleinen mutigen Entscheidungen gegen die Angst.
Die Geschichte geht so weiter, dass die Mutter den kleinen Moses retten will und ihn in einem kleinen Kästchen auf dem Nil aussetzt, wo er von der Tochter des Pharao gerettet wird. Wir hören Schwimmt das Kessel auf den Teich mit dem Lori Kahan Simon Ensemble.
Auf dem großen Nil schwimmt das Kästl ruhig gleich, schwimmt das Kästl still. Und ich will es gehen still, gehen zart und lind, wie sie von den Hütten sind, dann alle.
Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau unweit der polnischen Stadt Krakau von der Roten Armee befreit. Es diente den Nazis etwa 3 Jahre lang der systematischen Vernichtung von 1 Million Juden und 100.000 anderen Menschen, Roma und Sinti, Homosexuellen und Angehörigen verschiedener Nationalitäten. Der größte Teil der Opfer wurde kurz nach ihrer Ankunft in Gaskammern ermordet. Heute dienen Reste des Lagers als Museum und der Holocaust-Gedenktag soll nicht nur erinnern, sondern auch der jüngeren Generation von diesen Gräueltaten berichten. Ob das in den Schulen wirklich stattfindet, kann jeder selbst herausfinden, indem er die Schüler befragt. Immerhin gibt es in Erfurt zum Beispiel den Erinnerungsort Topf und Söhne. Eigentlich eine Ofenfabrik, die sich darauf spezialisiert hatte, die Verbrennungsöfen für die Toten dieser Lager zu produzieren. Die Dichterin und Kinderbuchautorin Ilse Weber wurde 1903 geboren und arbeitete für das tschechische Radio in Prag. Die Eltern retteten das Leben ihres ältesten Sohnes Hanusch, als sie ihn 1942 vor der Verschickung in das Konzentrationslager Theresienstadt auf einen Kindertransport nach England versandten. In Theresienstadt arbeitete Ilse Weber als Krankenschwester und war verantwortlich für den Kinderbezirk. Als ihr Mann, der den Krieg überlebte, Ende 1944 zum Transport in den Osten aufgefordert wurde, erbot sie sich freiwillig, ihn mit ihrem kleinen Sohn Tommy zu begleiten. Sie wurde mit ihm und einer Gruppe von Kindern, die sie betreute, in Auschwitz ermordet. Wir hören jetzt das Lied »Ein Koffer spricht«. Der Text stammt von Ilse Weber, die Musik von Nizza Tobi.
Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main und ich such meinen Herrn, wo mag der nur sein? Er trug einen Stern und war alt und blind und er hielt mich gut, als wär ich sein Kind. Seinen Reisekameraden hat er mich oft genannt, ich fühle noch seine behutsame Hand. Ich bin aus echter Vulkanfieber, man kann es noch lesen und ich bin früher blank und sauber gewesen. Ich hab meinen Herrn begleitet, Jahr aus, Jahr ein. Auch diesmal ging ich mit ihm, jetzt ist er allein. Er war alt und blind, wohin ist er gekommen? Und weshalb hat man mich ihm fortgenommen? Warum bin ich auf dem Kasernenhof geblieben? Sein Name steht doch auf meinem Kleid geschrieben. Nun bin ich schmutzig, mein Schloss hält nicht mehr, man hat mich geplündert, ich bin fast leer. Nur ein Tuch ist noch da, ein Becher dabei und seine kleine Blindentafel aus Blei, sonst ist alles fort. Die Arznei, das Brot, er sucht mich gewiss, vielleicht leidet er Not. Es muss recht schwer sein für einen Blinden, mich in dem Stapel von Koffern zu finden. Ich kann es auch so schwer verstehen, weshalb wir hier nutzlos zugrunde gehen. Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main. Ich mich zu meinem Herrn, er ist so allein.
Basel hat ein neues jüdisches Museum, das nicht nur für die Stadt, sondern die ganze Schweiz repräsentativ sein soll, weshalb es auch Jüdisches Museum Schweiz heißt. Bunt und selbstbewusst empfängt das Gebäude an der Wessalgasse im Baseler Universitätsquartier die Besucher mit einem Werk des Künstlers Frank Stella. Das dreidimensionale Werk Yesiri ist Teil der Serie Polish Villages. Darin arbeitete Stella das ausgelöschte jüdische Kulturerbe Osteuropas künstlerisch auf. Das Museum will auch die Begegnung osteuropäischer Juden mit den Glaubensgenossen aus dem Elsass und Süddeutschland darstellen. Interessant ist, dass der sogenannte Rösti-Graben, der die Sprachgrenze zwischen der französisch- und deutschsprachigen Schweiz bildet, auch die Grenze zwischen askenasischem und sephardischem Judentum in der Schweiz ist. Das Museum ist in einer ehemaligen Tabaklagerhalle untergebracht und zeigt auf mehreren Etagen die Vielfalt jüdischen Lebens in der Schweiz, wie rituelle Gegenstände, die Einrichtung einer ehemaligen Synagoge in Solothurn, die prägende Uhrenindustrie, aber auch moderne Kunst und Begegnungsmöglichkeiten. Wer nicht gleich nach Basel reisen will oder kann, der hat die Möglichkeit, sich auf der umfangreichen Webseite des Museums über Ausstellungen und Veranstaltungen zu informieren und sich umzuschauen. www.jüdisches-museum.ch. Das war die Slavonian Traveling Band mit dem sephardischen Lied Hamisha Asar. Und damit komme ich zur Literaturecke. Heute stelle ich den Roman Die Netanyahus des amerikanischen Autors Joshua Cohen vor. Allerdings steht nicht, wie zu erwarten, Benjamin Netanyahu, der heutige Premierminister Israels, im Mittelpunkt, sondern dessen Vater Benzion Netanyahu, der sich am relativ unbedeutenden Corbin College nördlich von New York als Lehrkraft für Geschichte des Judentums mit Schwerpunkt die Vertreibung der iberischen Juden im 15. Jahrhundert beworben hat. Robert Blum ist Historiker und der einzige Jude an dem College und muss widerwillig an der Kommission zur Beurteilung des Kandidaten teilnehmen. Im ersten Teil des Buches erfahren wir viel über Blums Stellung an dem College, über die Situation im ländlichen Amerika Anfang der 60er Jahre, unterschwelligen Antisemitismus, Rassismus und von Gleichberechtigung ganz zu schweigen. Blums aufmüpfige Tochter Judy macht das Familienleben nicht gerade leicht, zumal sie ihre auffallend jüdische Nase unbedingt loswerden möchte. Es geht also doch ziemlich turbulent im beschaulichen Städtchen zu. Als Benzion Netanyahu zum Vorstellungsgespräch anreist, allerdings unerwartet mit seiner Familie im Schlepptau. Was da sind, seine Frau Zilli und die drei Söhne Jonathan, Benjamin, den wir heute als Bibi kennen, und der jüngste ist Ido. Damit nimmt der Roman rasant Fahrt auf, denn die israelischen Gäste überrollen Blums Familie regelrecht. Und da mit der Unterkunft etwas schiefgelaufen ist, müssen sie die verrückte Familie auch noch beherbergen. Dass die Schilderung dieser Situation mit einer kräftigen Portion Humor einhergeht, ist zu erwarten. Trotzdem ist es eine Lehrstunde unter anderem über revisionistischen Zionismus, dem Israels heutiger Premier Bibi entsprungen ist. Wer mit den Hintergründen nicht so vertraut ist, kann sich auf Wikipedia informieren. Das ist keine Schande und allemal besser, als vorgekaute Meinungen nicht zu hinterfragen. Zurück zum Roman, in dem es natürlich eskaliert und es gibt kaum ein Klischee, das der Autor auslässt. Mit sichtlichem Vergnügen an der Konfrontation jeder gegen jeden. In den Nachbemerkungen erklärt uns der Autor über den Wahrheitsgehalt des Romans auf, der aus wahren Begebenheiten und fantasiereichen Ausschmückungen der Informationslücken besteht. Der Roman Die Netanyahus von Joshua Cohen hat 300 Seiten und ist im Verlag Schöpfling & Co. erschienen. Man braucht anfangs etwas Geduld, sich einzulesen, dafür ist das Vergnügen später umso größer.
אילן אילן קשה לומר שאני לא מקנה פאותיך המתוקים צלך נאה אמת המים עוברת תחתיך אילן אילן אתה הסמל לשלמות כל דבר בך מושלם הכל עם משמעות רק תגלה לי מה הסוד שלך ואתה אומר לי תבקש על הבנים ובדרך גם אתה תזכה שיהיו מתוקים כמותך שיצילם נאה ויחסה גם אותך אמת המים תעבור ותשקה גם אותך גם את שלך אילן אילן מגלה שהכל בחיים הגיע לנו מנתינה לאחרים מה שניתן ונעניק יהיה שלנו לעד אילן אילן מספר שבשביל שלמות צריך לתת הרבה אור וחמימות כי הטוב רק מחכה פה בצד גם את שלך אחרים לא נדאג, נדע שמה שיבוא יש לנו גב. השורשים שצימחנו, השעות הקטנות, לילות לבנים ואין ספור דאגות. כל מה שרצינו בכינו, כל מה שהתפללנו אמרנו ביקשנו, עכשיו הם עומדים לידינו, מחזיקים וסומכים את ידינו. אתה אומר לי
Eli Sharabi überlebte nach seiner Entführung am 7. Oktober 2023 491 Tage in der Gefangenschaft der Hamas. Seitdem setzte er sich weltweit für das Schicksal der verbliebenen Geiseln ein, traf Staats- und Regierungschefs, hielt Reden vor den Vereinten Nationen und erzählte seine Geschichte vor Publikum auf der ganzen Welt. Eli Sharabi wurde in Tel Aviv als Sohn eines jemenitischen Vaters und einer marokkanischen Mutter geboren, zog als Teenager in den Kibbutz Be'eri und heiratete später Lien, eine Britin, mit der er zwei Töchter bekam, Noia und Yahel, 16 und 13 Jahre alt. Das vorliegende Buch ist die erste ausführliche Erinnerung einer israelischen Geisel. Der Überfall der Hamas auf den Kibbutz Be'eri erfolgte unerwartet und unbeschreiblich brutal. Es war ein Massaker an Kindern, Frauen, alten und jungen Männern. 250 Menschen wurden von einem Rave-Festival und aus verschiedenen anderen Kibbutzim entführt. Einer von ihnen war Eli Sharabi. Er wurde von seiner Familie getrennt und lebte bis zu seiner Befreiung in völliger Ungewissheit über ihr Schicksal. Die Kraft zum Überleben schöpfte er aus der Hoffnung auf seine Befreiung und wieder mit seiner Familie vereint zu sein. Anfangs wird er gemeinsam mit einem entführten jungen Thailänder in verschiedene Gebäude in Gaza verschleppt, immer gefesselt mit Kabelbindern, Seilen und später mit Fußketten. Es kommen andere Gefangene hinzu und dann müssen sie in den ersten Tunnel hinabsteigen. Eli ist mit 51 Jahren der Älteste. Die anderen sind jung und waren auf dem Festival. Sie erzählen sich ihre Geschichten, lernen sich kennen und er, der Ältere, übernimmt sozusagen die Vaterrolle. Das Wichtigste ist, ihnen immer wieder Mut zu machen, die Hoffnung nicht aufzugeben. Nach und nach machen sie sich ein Bild von ihren Bewachern, ihrer Hierarchie. Sie bekommen wenig zu essen und zu trinken. Oft müssen sie darum betteln. Sie werden gedemütigt, müssen sich entkleiden und rasieren am ganzen Körper, auch die Schambehaarung vor den Augen der Entführer. Der Zugang zur Toilette wird ihnen oft erst nach langem Warten gewährt. Manchmal bekommen sie etwas zugesteckt, ein Pita-Brot extra, eine kleine Süßigkeit. Die Aufpasser sind verschieden. Manche zeigen etwas Mitgefühl, wenn sie allein sind. Aber sobald sie mehrere sind, sind sie hart und bösartig. Aber das sind nicht die einzigen Probleme. Die Ungewissheit und die Angst, von einer Bombe der israelischen Armee getroffen zu werden, ist groß. Die Geiseln erzählen sich gegenseitig von ihren Familien, ihrem Leben und bald kennen sie sich sehr gut. Aber es kommt auch zu Streit über das wenige Essen und immer wieder muss Eli schlichten und ihnen Hoffnung machen. Manchmal werden sie in andere Tunnel verschleppt. An der Oberfläche dürfen sie von der Bevölkerung nicht erkannt werden. Sie würden gelyncht werden. So groß ist der Hass auf Israelis. Die Situation ist paradox. Die Terroristen müssen sie schützen, denn sie werden ja lebend gebraucht zum Austausch ihrer gefangenen Hamas-Kämpfer. Dann kommt der Tag der Übergabe an das Rote Kreuz, mit großer Inszenierung. Als Eli Sharabi von seinen Familienangehörigen empfangen wird, sind das seine Mutter und seine Schwester. Seine Frau und seine beiden Töchter, Naia und Yahel, wurden wie 1200 weitere Menschen durch die Hamas ermordet. Das Buch 491 Tage in den Tunneln der Hamas von Eli Sharabi ist im Verlag Surkamp Nova erschienen und hat 200 Seiten. Dieses Buch ist ein Zeugnis des Leidens und der Hoffnung, schreibt die New York Times. Dem ist nichts hinzuzufügen. Thank you. Und damit wären wir schon wieder am Ende dieser Sendung von Radio Shalom angelangt. Abschließend möchte ich noch auf die bevorstehenden 34. jüdisch-israelischen Kulturtage aufmerksam machen, die vom 5. bis zum 26. März in Thüringen stattfinden. Fast 80 Veranstaltungen werden ein vielfältiges Programm bieten mit Vorträgen, Lesungen, Ausstellungen und Führungen und natürlich vielen Konzerten. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. In der nächsten Sendung mehr darüber. Das war die Januar-Ausgabe von Radio Shalom. Ich bin Lutz Balzer und wir hören noch einige Takte vom neuen Soloalbum Maktub der israelischen Sängerin Tahir Haim, die mit der Gruppe Aiwa schon in Erfurt mit moderner jemenitisch inspirierter Musik zu hören war.
الحب هدية من السماء الحب هدية من الله الحب هدية من السماء محتاجين الهن مثل الهواء الكل مكتوب في النجوم كل ليالي والأيام الكل مكتوب في النجوم كل ليالي والأيام حلمتك حبيبي قلت سلام لوحدتي كم قد حلمتك حبيبي قلت سلام لوحدتي الكل مكتوب في النجوم كل ليالي والأيام الكل مكتوب في النجوم كل ليالي السماء الحب هدية من الله الحب هدية من السماء محتاجين الهن مثل الهواء الكل ما